Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung hören wir heute auf 2. Mose 15, die Verse 1 bis 13. 2. Mose 15, die Verse 1 bis 13. Damals sangen Mose und die Kinder Israels dem Herrn diesen Lobgesang und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer, seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Herr, deine Rechte ist mit Kraft geschmückt, Herr, deine Rechte hat den Feind zerschmettert. Und mit deiner großen Macht hast du deine Widersacher vertilgt. Du hast deinen Grimm losgelassen, der verzerrte sie wie Stoppeln. Durch den Hauch deines Zorns türmte das Wasser sich auf. Erstanden die Wogen wie ein Damm, die Fluten erstarrten mitten im Meer. Der Feind sprach: Ich will sie jagen, ich will sie ergreifen, ich will den Raub verteilen, will meine Wut an ihnen auslassen. Ich will mein Schwert ziehen, meine Hand soll sie vertilgen. Du wehtest mit deinem Wind, da bedeckte sie das Meer, sie versanken wie Blei in den gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, herrlich in Freundlichkeit, furchtgebietend in Ruhmestaten, wundervollbringend? Du strecktest deine Rechte aus, da verschlang sie die Erde. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wir erheben uns zum Gebet. Danke, Vater, in Jesu Namen, dass du jetzt in unserer Mitte bist und alles dir zu Ehren geschieht. Danke, dass du für dein Volk gekämpft hast und gerade weil du für sie gekämpft hast und sie zudem auch gesiegt haben, hast du uns deine Allmacht gezeigt. Du sagst in deinem Wort, dass die aus Glauben Abrahams Kinder sind, denn durch den Glauben empfangen wir den Geist, der verheißen worden war. So können wir uns wahre Kinder Gottes nennen und so können wir uns auch zu deinem Volk zählen, denn du, Vater, kämpfst für deine Kinder. Somit bitte ich dich, stärke uns, wenn wir Unrecht erdulden, sei es in der Familie, auf der Arbeit oder generell in der Welt, wo wir Fremdlinge sind. Schenke uns da die nötige Ausdauer und Geduld, denn du sagst, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Auch möchtest du von uns, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Das bedeutet aber auch, um deinetwillen zu leiden. Wiederum sagst du, dass du nicht zulässt, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Ja, helfe uns einfach darin, dass wir so wichtige Verse immer im Hinterkopf behalten, gerade wenn der Feind uns wieder irgendwas einreden möchte. Danke für deine Treue und Barmherzigkeit, dass du in jeder Situation mit uns gehst, sogar durch die finstersten Täler, weichst du keinen Schritt von unserer Seite. Vielen Dank dafür. Ich danke dir noch für die Predigt von unserem Bruder Jakob Czanke. Ja, schenke Kraft und Segen, behüte ihn und seine Familie. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort hören wir am heutigen Sonntag auf Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Apostelgeschichte 16, 23 bis 34. Die Vorgeschichte beginnt schon ab Vers 16. Da kommen wir noch drauf. Wir lesen ab Vers 23. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, nämlich dem Paulus und Silas, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister in Philippi, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht, nämlich jetzt wieder der Kerkermeister, sprang hinein, fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder, und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen, und er ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Gottes Macht bricht Ketten. Das ist das Thema unseres heutigen Gottesdienstes, der Predigt Gottes Macht bricht Ketten. In mindestens dreifacher Weise erleben wir das hier. Zum Ersten, das sind die Verse ab Vers 16, die wir nicht gelesen haben, die der Geschichte vorausgehen, bricht Gottes Macht die Ketten der Finsternis, mit denen eine Macht, ein Mädchen gebunden war, eine Macht. In göttlicher Vollmacht hat Paulus hier den dämonischen Wahrsagegeist ausgetrieben. Aber daraufhin schlagen die Mächte der Finsternis zurück. Damit müssen Boten Gottes, damit muss Gemeinde Jesu immer rechnen. Wir haben schließlich, wie es die Bibel sagt, nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürstentümern und Gewalten der unsichtbaren Welt. Das Mädchen, die Magd, kann jetzt nicht mehr wahrsagen. Das Geschäft bricht ein, der Rubel rollt nicht mehr. Und jetzt hatten die in Philippi ein Problem. Die hatten keinen Wirtschaftsminister, die Armen, der ihnen sagen konnte: Keine Bange, Leute, seid völlig entspannt. Ihr verdient jetzt zwar kein Geld mehr, aber deshalb seid ihr noch lange nicht pleite. In Ermangelung eines solchen Wirtschaftsministers wurden die Herren damals in Philippi stinksauer. Sie rannten zu den Stadtoberen, schwärzen Paulus und Silas an. Die machen Stunk, die schädigen die Wirtschaft. Heute hätte man noch gebrüllt: Rechtsradikale, Nazis und so weiter. Ruhe ist bekanntlich erste Bürgerpflicht. Die Volksmenge lässt sich schnell aufwiegeln. Das erleben wir heute wieder bei inszenierten Demos gegen rechts, damals gegen Paulus und Silas. Im Hintergrund damals, wie heute vermutlich auch, Reiche, die um die Mehrung ihres Reichtums bangen. So wird kurzer Prozess mit Paulus und Silas gemacht. Die Obergewänder werden ihnen heruntergerissen, sie werden ausgepeitscht, offensichtlich ziemlich heftig, denn wir lesen Vers 23, und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis. Und schon sind Paulus und Silas hinter schwedischen Gardinen sicher verwahrt. Der Kerkermeister bekommt den ausdrücklichen Befehl, die beiden sicher zu verwahren. So wirft er sie ins innere Gefängnis und lässt ihre Füße vorsichtshalber noch zusätzlich in den Block legen. Die Zukunft sieht für die beiden alles andere als rosig aus. Die Peitschenhiebe habe in den Rücken tiefe Striemen gerissen. Sie haben rasende Schmerzen. Von der Auspeitschung sind sie noch völlig erschöpft. An den Händen sind sie gekettet. Die Füße im Block. Vor dem dunklen, muffigen Kellerverlies steht die Wache. Erst um Mitternacht kehren die Kräfte langsam zurück. Und mit ihnen die Frage, wieso sind wir hier? Liebe Geschwister, wir wissen, es ist menschlich unmöglich, andere Menschen zum Heil zu führen. Der Herr muss das Herz auftun, der Herr muss Situationen vorbereiten. Und hier sehen wir, wie der Herr eine gewaltige Rettungsaktion startet, ja, wie der Herr diese Rettungsaktion von langer Hand schon vorbereitet hat. Seit Monaten arbeitet der Herr zielstrebig auf das Heil des Gefängnisaufsehers von Philippi hin. Zuvor war Paulus nämlich ziellos durch Kleinasien geirrt. Überall suchte er nach Möglichkeiten, Menschen das Evangelium zu sagen. Das war ja schließlich sein Auftrag, seine Berufung. Aber merkwürdigerweise ließ der Herr nirgends eine echte Möglichkeit zu. Ist es nicht interessant? Der Herr selbst lässt Evangelisation in dieser Situation nicht zu. Paulus wird sich gewundert haben, Herr, warum hinderst du mich, dein Werk zu tun? Warum machst du alle Türen zu? Ja, Gott schließt Türen zu für den Apostel Paulus und schließt keine auf, wochenlang, vielleicht monatelang in dieser Zeit. Auch das gehört zu den Wundern Gottes, dass Gott seine Boten dahin führt, wo er sie haben will und sie dort nicht wirken lässt, wo er sie nicht haben will. Gott will Paulus in Philippi haben. Gott sieht den Gefängnisaufseher. Zu ihm soll das Evangelium. Aber wie? Wir haben gehört, wie schließlich dieser Missionstrupp um Paulus und Silas nach Philippi kam. Jetzt muss aber noch ganz konkret der Gefängnisaufseher erreicht werden. Ihn kennen sie noch nicht. Außerdem wäre der Gefängnisaufseher höchstwahrscheinlich noch gar nicht vorbereitet gewesen, das Evangelium mit Ernst zu hören, geschweige denn für sich persönlich anzunehmen. Gott aber hat Mittel und Wege für jedes Werk, das er getan haben will. Wir ahnen jetzt, warum Paulus und Silas im Gefängnis sind, eben weil Gott sie genau dort haben will. Die beiden wissen es noch nicht. Und liebe Geschwister, das ist es ja, was uns als Kindern Gottes oft so viel Mühe macht bei den Wegen des Herrn. Wir sehen den Weg, der uns vielleicht überhaupt nicht gefällt. Abgesehen davon sehen wir in der Regel nicht den Weg, sondern nur einen ganz kurzen Wegabschnitt, auf dem wir uns gerade befinden. Wir sehen die konkrete momentane Lage, in die der Herr uns gebracht hat, die vielleicht mit viel Not, Anfechtung und Schmerzen verbunden ist. Aber wir sehen nicht das Ziel. Dabei dürfen wir wissen, jede Not, jede Schwierigkeit, die Gott im Leben seiner Kinder zulässt, hat ein Ziel zum Guten. Gott will damit Heil schaffen, sei es an uns oder an anderen, Heil und Segen. Der Gefängnisaufseher ist bisher diesbezüglich noch nicht beeindruckt. Er hat seine Gefangenen entgegengenommen, auspeitschen lassen und befehlsgemäß weggesperrt. Er schläft gut. Dass er Heil braucht, davon dürfte er keine Ahnung haben. Ohne eine besondere Situation würde sich dieser Gefängnisaufseher möglicherweise nie mit der Botschaft des Paulus befassen. Aber diese besondere Situation zu schaffen, ist für unseren himmlischen Vater kein Problem. Denn wir haben einen Gott, der Wunder tut. Davon leben wir als Gemeinde Jesu, davon leben wir auch als einzelne Christen. Diese Wunder erleben wir nicht tagtäglich zuhauf, auch wenn uns das oft so lieber wäre, aber wir können uns darauf verlassen, dass sie zum rechten Zeitpunkt eintreffen. Und wir dürfen gespannt sein, welche Wunder Gott auch in unserer Gemeinde und in unserem persönlichen Leben noch tun wird. Wir fassen das bisherige zusammen. Das erste Wunder, das der Herr tat, Paulus trieb der Frau den Wahrsagegeist aus. Das brachte Paulus und Silas schnurstracks ins Gefängnis. Das zweite Wunder, das der Herr in Philippi tut, Paulus und Silas bekommen neue Kraft. So wie es Gottes Wort zusagt, schon im Alten Testament, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Die körperlich und ziemlich sicher auch seelisch Zerschlagenen bekommen neue Kraft. Die Bibel erzählt uns ja nicht, wieso Paulus und Silas erst um Mitternacht mit dem Singen beginnen. Haben ihre körperlichen Kräfte so lange gebraucht? Haben sie sich erst seelisch und geistlich wieder sammeln müssen? Haben sie erst einen inneren Weg zurücklegen müssen vom Murren und Klagen zum Loben und Preisen? Wir wissen es nicht. Ich persönlich vermute von allem etwas. Paulus und Silas waren schließlich keine Übermenschen. Zwar vom Geist Gottes erfüllt, aber eben doch Menschen mit Leib und Seele und entsprechenden Nöten und Schmerzen. Auch sie werden wohl erst einmal entmutigt und niedergeschlagen gewesen sein. Gerade hatte der Herr sein Werk in Philippi durch sie angefangen. Lydia war zum Glauben gekommen und hatte sich mit ihrem Haus taufen lassen. Einer Magd hatte Paulus den Dämon ausgetrieben. Eine kleine Gemeinde war im Entstehen. Und jetzt sind sie außer Gefecht gesetzt. Herr, warum? Ich denke, das wird auch für einen Paulus die erste traurige Frage gewesen sein. Herr, was soll das jetzt? Die kleine Gemeinde braucht uns doch. Die sind noch so wenige, die sind noch so jung, die sind noch so unreif im Glauben. Soll's dem Teufel jetzt schon gelingen, dieses zarte Pflänzchen in Philippi schon in seinen ersten Anfängen zu schwächen und zu zerstören? Auch Kinder Gottes, auch Menschen voll Heiligen Geistes brauchen eine gewisse Zeit, bis sie von diesen naheliegenden menschlichen Gedanken durchdringen zur tieferen göttlichen Erkenntnis. Es ist immer Gottes Hand im Spiel. Nicht der Teufel hat sie ins Gefängnis geworfen. Der hat da sicher auch mitgemischt. Der war sauer, weil sein Wahrsagegeist, sein Dämon aus dem Mädchen hatte weichen müssen. Er hatte die Menschen der Stadt in Aufruhr versetzt. Er hatte dafür gesorgt, dass Paulus und Silas aus dem Verkehr gezogen werden. Ab in den Kerker, ins finsterste Loch, da können sie den Ratten predigen. So reibt sich der Teufel die Hände und denkt, die beiden haben wir unschädlich gemacht. Aber liebe Geschwister, das ist eben das Gewaltige. In all dem ist der Teufel mit all seinem finsteren Tun doch nur der Handlanger Gottes gewesen. Weil Gott seinen Boten ins Gefängnis haben wollte, weil er sie dort braucht, deshalb ließ er all dieses finstere Treiben Satans an ihrem Leben zu. Es ist auch für uns wichtig, wenn wir sehen, wie andere Menschen uns persönlich oder vielleicht auch unserer Gemeinde vermeintlich Schaden zufügen, Böses tun. Der Herr lässt es zu, um Segen daraus zu wirken. Und so hat der Teufel auch hier mit seinem Toben nichts anderes vermocht, als Paulus und Silas direkt dorthin zu führen, wo Gott sie haben will. Das haben Paulus und Silas sicher noch nicht geahnt, als sie jetzt anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Vielleicht fängt es ihnen gerade langsam an zu dämmern. Aber sie haben sich vor Augen gestellt, Gott macht keine Fehler. Und wenn wir jetzt im Gefängnis sind, dann hat der Herr hier möglicherweise auch mit uns was vor. Auch wenn wir noch nicht verstehen, was, auch wenn wir das Ziel noch nicht sehen. Und so kommen sie nicht nur zum Beten, zur Fürbitte, zum eigenen Gebet, bitte, dass Gott ihnen Kraft gibt in ihrer Lage, dass er die Schmerzen lindert, dass er verhindert, dass sich schwere Entzündungen und Geschwüre in ihren Wunden bilden und vor allem, dass er sie bald wieder hier rausholt, wäre vermutlich unsere, auch meine erste Bitte gewesen. Vielleicht haben sie um all das auch gebetet, aber eben nicht nur. Vor allem, liebe Geschwister, vor allem loben sie Gott. Sie klagen nicht, sie jammern nicht, sie grübeln nicht, sie loben ihren himmlischen Vater. Gott verändert Menschen. Das ist der Unterschied, dass man schweigen kann in der Not. Zäh und verbissen, auch in großen Schmerzen, das kann man etwa bei Karl May lesen, wenn der tapfere Old Shorehand am Marderpfahl der Indianer steht und gequält wird, da verzieht er keine Miene, er gibt keinen Laut von sich, ein echter Mann. Aber Gott loben und danken, überhaupt loben und danken in einer solchen Lage, das kann nur der, den der Herr trägt und hält, der im Geist Gottes tiefer sieht als die äußere Lage. Aber jetzt ist die spannende Frage, trägt das dieses Vertrauen auf den Herrn? Oder singen Paulus und Silas sich nur selbst Mut zu, das Lied der Verzweiflung, gewissermaßen das sprichwörtliche Pfeifen im Walde? Wohl schon seit den 70er oder 80er Jahren wurde in sogenannten christlichen Kreisen und Kirchen das unsäglich dumme Wort verbreitet, Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Damit wollte man die Menschen motivieren, ihr seid gefragt, ihr seid gefordert, das Werk Gottes in dieser Reich, in dieser Welt zu tun, sein Reich auf dieser Welt aufzubauen. Aber liebe Geschwister, wenn es wirklich so wäre, dass der Herr keine Hände hätte als unsere, dass der Herr keine Füße hätte als unsere, dann hätten Paulus und Silas jetzt ganz alt, uralt ausgesehen. Denn ihre Hände waren gefesselt, ihre Füße lagen im Block. Aber Gott sei Dank ist der Gott der Bibel, unser Vater im Himmel, kein gliedloser Torso. Das ist ein ganz unsinniger Satz, über den ich mich von Anfang an gewaltig geärgert habe. Er macht aus dem lebendigen, allmächtigen Gott einen ohnmächtigen, amputierten Krüppel. Kein Wunder, dass er wohl auch aus dem Umfeld einer Dorothee Sölle und anderer Gott ist tot, sogenannter Theologen. Also eigentlich sind es ja nicht Theologen. Sie glauben ja nicht an einen lebendigen, allmächtigen Gott. Nein, großer Unsinn. Gott ist keiner, der auf unseren Beistand angewiesen wäre. Er ist der lebendige, allmächtige Gott, der unsere Verhältnisse mit starker Hand verändern kann, wo immer er will. Und nichts und niemand kann und wird ihn aufhalten. Und hier will Gott eingreifen, selbst direkt, unleugbar, dass die Wände wackeln, im wahrsten Sinn des Wortes. Dabei zeigt der Bericht eindrücklich, es kann sich hier um kein gewöhnliches Erdbeben gehandelt haben. Es geht hier nicht um Schaden. Das Gefängnis stürzt nicht ein wie einst die Mauern von Jericho. Es geht nicht um Schaden, es geht um Befreiung. Die Ketten fallen ab, die Fußblöcke springen auf und die sorgfältig verschlossenen und verrammelten Türen öffnen sich. Alle. Die Bibel sagt ausdrücklich und mehrfach alle. Und dann betritt der die Bühne, für den der Herr das alles inszeniert hat. Der Kerkermeister. Der fährt aus dem Schlaf hoch. Von einem gewaltigen Erdbeben wird er aufgeschreckt und aus den Federn geschmissen. Er ist ein pflichtbewusster Mensch. Seine erste Sorge gilt den Gefangenen. Für die haftet er ganz persönlich. Er stürzt zu den Zellen. Er starrt auf die Gefängnistüren. Alle sind offen. Augenblicklich ist ihm klar, die sind alle weg, die sind verschwunden, geflohen, was auch sonst. Wer wäre so dumm, im Gefängnis sitzen zu bleiben, wenn alle Türen offen sind? Das ist dem Kerkermeister so zwingend klar, dass er nicht mal nachschaut, ob es wirklich so ist. Und das ist das Schlimmste, was einem Gefängnisaufseher passieren kann. Seine Vorgesetzten werden das gar nicht lustig finden, dass alle Gefangenen fort sind. Seine Existenz ist ruiniert. Er zieht das Schwert, um sich das Leben zu nehmen. Da kommt aus einer Zelle die Meldung: Wir sind alle hier. Das ist nach dem Erdbeben das nächste große Wunder, das der Herr getan hat. Liebe Geschwister, warum sind die alle noch hier? Die Türen sind doch offen, die Ketten sind abgefallen, die sind frei. Also nichts wie weg. Und liebe Geschwister, das wäre doch auch für den Paulus und Silas normalerweise geistlich naheliegend gewesen. Machen die beiden jetzt nicht Gottes Befreiungswerk zunichte, wenn sie trotz offener Türen im Gefängnis sitzen bleiben? Wozu macht denn der Herr die Türen für sie auf, doch damit sie gehen können? Nicht immer muss das, was grundsätzlich geistlich auch logisch und richtig wäre, in der ganz konkreten Situation vom Herrn genauso gewollt sein. Warum sind die also alle geblieben? Bei Paulus und Silas mag man es verstehen. Irgendwie muss der Herr den beiden gezeigt haben, dass sie bleiben müssen. Aber noch größer, liebe Geschwister, ist das Wunder im Blick auf all die übrigen Gefangenen. Auch deren Ketten waren abgefallen, auch deren Zellentüren waren aufgegangen. Was hat die gehalten? Das weiß der Herr allein. Aber alle sind geblieben. Letztlich musste es so sein, um des Gefängnisaufsehers willen. Der Kerkermeister begreift die Dimension dieses Außergewöhnlichen, dieses Wunders, dieses Unvorstellbaren sofort. Ihm ist augenblicklich klar, als sich der Paulus meldet: Wir sind alle hier, der guckt auf die Türen, alle offen, der hört, alle sind noch da. Da muss eine übernatürliche Macht ihre Hand im Spiel haben, denn normal ist das nicht. Und das hat gewiss mit den beiden zu tun, die erst am Abend zuvor eingeliefert worden waren. Diese beiden Männer müssen Boten des lebendigen Gottes sein. Und liebe Geschwister, der Herr tut auch heute noch solche Wunder. Wir gehören ja durchaus zu den Menschen, die dem allmächtigen Gott gewaltige Wunder zutrauen, die Großes von ihm erwarten, auch in diesen finsteren letzten Tagen vor der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn und vor der Entrückung. Solange der Geist Gottes auf dieser Erde ist, solange Kinder Gottes auf dieser Erde unterwegs sind, beten, ihre Hände falten, knien, ihre Hände beten, zum Himmel erheben und vom Herrn Wunder erwarten, wird der Herr auch Großes tun. Seine Macht bricht Ketten bis in unsere Tage. Dazu ein kleiner Bericht aus der Mission, schon ein paar Jahre her. Im Süden Äthiopiens stürmten schwer bewaffnete Polizisten einen Gottesdienst. Sie schnappen einige Christen, pferchen sie wie Vieh auf einen Lastwagen und bringen sie ins Gefängnis. Unter diesen Gefangenen ist auch der 15-jährige Tesfai. Er wird verhört, vor ihm steht der Kommandant, groß, breitschultrig, mit kleinen, blitzenden Augen und einer riesigen, platten Nase, so wird's im Missionsbericht erzählt, sieht er aus wie ein Ungeheuer. Er brüllt Tesfai an: Mensch, du bist noch so jung, sag diesem Jesus ab und wir lassen dich laufen. Tesfais Herz klopft wie wild, die Schweißperlen rinnen ihm übers Gesicht, aber Jesus absagen, den verleugnen, der sein Leben für ihn gegeben hat, unmöglich. Leise, aber klar und deutlich sagt Tesfai: Ich kann nicht. So wird er abgeführt und mit einer schweren Eisenkette an einen Mörder gekettet. Ein paar harte Maiskolben und abgestandenes, schmutziges Wasser sind alles, was er zu essen und zu trinken bekommt. So vergehen die Wochen. Wenn Tesfai christliche Lieder singt, dann flucht der Gefangene an seiner Seite nur noch ganz leise. Und manch ein Gefangener wischt sich verstohlen eine Träne aus den Augen. Sing weiter, sagen seine Mitgefangenen, und bete für uns. Und sie bitten ihn: Erzähl uns was von diesem Jesus. Eine Geschichte nach der anderen erzählt er, alles, was er einmal im Gottesdienst gehört und gelernt hat. Und die ersten Gefangenen fangen an, an Jesus zu glauben. So sind 2 Monate vergangen. Manchmal, wenn er an die Ereignisse der letzten Wochen zurückdenkt, überfällt Tesfaye verständlicherweise eine unsagbare Angst. Eines Nachts betet er: O Herr Jesus, ich kann nicht mehr, halte du mich fest. Und dann ist da dieser stechende Schmerz im Knöchel, die Kette hat eine tiefe Wunde in sein Bein gerieben, das tut so weh. Aber plötzlich lässt der Schmerz nach. Tesfaye greift nach unten, er spürt die Kette nicht mehr, vorsichtig tastet er nach ihr und erschreckt, er wird kreidebleich, die Kette ist gerissen. Aufgeregt wartet Tesfaye, bis die nächste Wache zur Kontrolle kommt. Er zeigt hinunter auf seine Kette. Der Wächter reißt weit die Augen auf, als müssten sie ihm jeden Augenblick aus dem Kopf fallen. Er flüstert entsetzt, das ist ja unmöglich. Nochmal leuchtet er mit seiner Taschenlampe hin. Kein Zweifel, die starke Eisenkette ist zerrissen. Ängstlich sieht er sich nach allen Seiten um. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Zu Tesfaye sagt er: Verhalt dich ruhig, weh, du versuchst zu fliehen. Dann geht er und kurz darauf werden die Wachtposten vor der Zelle verdoppelt. Früh am nächsten Morgen wird Tesfaye aus der Zelle geholt. Wieder steht er vor dem breitschultrigen Kommandanten. Hör zu, Junge, sagt er, was diese Nacht geschehen ist, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Unsere stärkste Kette ist zerrissen, einfach so zerrissen. Das ist höchst seltsam. Er macht eine Pause. War das am Ende dein Gott? Wer weiß. Du hast deinem Gott vertraut. Vielleicht war er es, der dir geholfen hat. Deshalb möchte ich dir auch helfen. Du bist ab sofort frei. Liebe Geschwister, Gottes Macht bricht Ketten. Und Gottes Macht ist dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und seine Macht bricht nicht nur Ketten an Händen und Füßen, sie bricht auch die Ketten, mit denen die Gedanken der Menschen gebunden sind, dass sie nicht nach Jesus fragen und Jesus nicht erkennen. Das wollen wir auch heute für unser Volk und Vaterland, auch für die Menschen in unserem Land, auch für die Verantwortlichen in unserem Land erbitten, dass der Herr ihre Ketten bricht, die sie mit ihren Gedanken ans Böse binden und sie frei macht, sich dem Licht des allmächtigen Gottes zuzuwenden. Beim Kerkermeister von Philippi geschieht genau das. Es ist interessant. Es heißt, er lässt sich Licht bringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht nur ein Hinweis auf das äußere Geschehen ist. Dann wäre dieser Hinweis nicht unbedingt notwendig gewesen. Er ist auch ein Hinweis auf das, was jetzt innerlich geschieht. Im Leben des Kerkermeisters wird's jetzt hell. Die Finsternis der Gottesferne weicht, das Licht Gottes fängt an, sich in seinem Leben und dem seiner Familie auszubreiten. Er stürzt zu Paulus und Silas in die Zelle, zitternd fällt er ihnen zu Füßen und dann führt er sie aus der Zelle heraus und fragt: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Das kann nur der Herr wirken, dass Menschen diese Fragen stellen. Und wir dürfen ihnen dann die Antwort geben. Die Antwort des Paulus ist kurz und klar: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Man kann immer wieder nur staunen, liebe Geschwister, wie einfach hat es uns der himmlische Vater mit unserer Rettung doch gemacht. Ganz einfach. Glaube an den Herrn Jesus, mehr nicht. Auch wenn wir zu unserem Heil nichts beitragen können, so müssen wir doch das eine tun, von Herzen annehmen, was der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha längst für uns vollbracht hat. Und wenn der Herr das Herz aufgetan hat, dann sollte der Mensch aber auch nicht zögern, sein Leben dem Herrn in einer klaren Entscheidung anzuvertrauen. Liebe Geschwister, das ist mir nochmal ganz neu aufgefallen, wie zielstrebig und klar der Herr dieser Kerkermeister sich dieser Frage zuwendet. Vielleicht hat er noch kurz vorher Anweisung gegeben, dass die Zellen wieder verschlossen werden, damit nicht doch noch irgendwelche Gefangenen auf dumme Gedanken kommen. Ob so war, wissen wir nicht. Aber dann ganz glasklar und ohne weitere Zeit zu verlieren: Meine Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dass wir doch, auch wenn uns der allmächtige Gott liebevoll die Hand auf die Schulter legt, wenn er uns vielleicht auch ernsthaft, entschieden, energisch in den Weg tritt. Die Wege des Herrn sind ja verschieden nach dem Maß und dem Charakter und der Hartnäckigkeit eines jeden Einzelnen. Bei manchem reicht's, dass er ihn liebevoll auf der Schulter antippt und ihm sagt, du, ich bin auch noch da, denk doch an mich, da ist doch meine Liebe, wende dich zu mir. Und andere, die brauchen's, dass der Herr ihnen durch Krankheit, Unfall, schwere Schicksalsschläge ganz brutal in den Weg tritt und ihnen sagt, Freund, du bist auf dem falschen Weg, es wird jetzt Zeit, dass du mal eine Wende machst. Wenn diese Situation in unserem Leben gekommen ist, ihr Lieben, dann lasst uns genauso zielstrebig fragen, Herr, was muss ich tun? Dann lasst nicht zu, dass der Teufel euch mit allen möglichen Dingen wieder ablenkt, diese Dinge vernebelt und auf die lange Bank geschoben werden. Nein, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Genau das hat der Kerkermeister getan. Heute hat ihn der Herr angesprochen und sofort hat er gefragt, was muss ich tun? Es kommt nicht darauf an, wie unser Weg dahin ist. Mancher, und das gilt ja auch für mich, ist von klein auf, von Kindesbeinen in einem bibeltreuen, gläubigen Elternhaus groß geworden, kennt gar nichts anderes, als dass der Herr Jesus sein Heiland und Retter ist und kann eben irgendwann einmal freudig feststellen, ja, ich weiß es eigentlich immer schon. Der andere, der war auf dem Weg ins Verderben, hat vom Herrn nichts gewusst, nichts wissen wollen, ist ihm vielleicht Jahre, Jahrzehnte lang davongelaufen und macht dann eine klare Kehrtwendung. Welcher Weg auch der unsere war, darauf kommt es am Schluss nicht an, sondern einzig und allein daran, darauf, dass wir Heilsgewissheit haben. Dass ich weiß, ich stehe in einer ganz geklärten Beziehung zu meinem Herrn. Ich habe das Wort der Gnade nicht nur gehört, ich habe es für mich ganz persönlich angenommen. Ich habe Vergebung meiner Schuld, ich stehe, mein Name steht im Buch des Lebens. Dass wir die Chance dafür nicht verstreichen lassen, dass wir so lange dranbleiben, bis wir diese Gewissheit haben. Genau das tut jetzt hier der Kerkermeister von Philippi. Der will's wissen und er nimmt das Heil an. Und er lässt sich taufen und all die Seinen. Auch das ist übrigens wichtig, liebe Geschwister. Es war wohl Anfang des Jahres, da habe ich in einem durchaus guten Kalender eine Tagesandacht zu diesem Wort gelesen. Der Kalender stammt wohl aus taufgesinntem Hintergrund. Also aus einer Richtung, wo man die Kinder- und Säuglingstaufe nicht für gut heißt und sogar für ungültig erklärt. Und da wurde genau das unterschlagen. Da wurde der Vers 31 verkürzt wiedergegeben mit den Worten, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Aber wisst ihr, Gottes Wort sagt noch mehr. Es sagt, du und dein Haus. Taufgesinnte Geschwister, die die Gültigkeit der Säuglingstaufe ablehnen, tun sich mit dieser Aussage schwer. Aber, liebe Geschwister, sie steht in der Bibel. Ich will heute dazu nicht mehr sagen. Alles Weitere kann man nachlesen in der Orientierung Nummer 10. Die biblische Taufe, Säuglingstaufe oder Bekehrtentaufe. Da habe ich sehr breit und sehr differenziert diese Frage dargelegt anhand der Heiligen Schrift. Heute nur so viel. Lasst uns doch bitte die ganze Bibel ernst nehmen. Auch das, was wir im Moment aufgrund unserer Prägung und unseres geistlichen Herkommens schwer einordnen können. Gottes Wirken greift in der Regel über den Einzelnen hinaus. Es kommt ohne Zweifel immer darauf an, dass schlussendlich jeder Einzelne für sich ganz persönlich eine klare Bekehrung, eine klare Entscheidung trifft, eine klare Bekehrung vollzieht oder eben von klein auf hineingewachsen ist, aber für sich ganz persönlich weiß, ich gehöre dazu. Ich habe die Gnade des Herrn für mich angenommen. Keiner kann stellvertretend für den anderen glauben. Aber trotzdem gilt, der Segen Gottes, das Wirken Gottes greift auch über den Einzelnen hinein, aufs ganze Haus. Und der Herr führt sein Werk zum Ziel. Das tut er auch heute. Es werden Widerstände wach. Überall, wo das Evangelium verkündigt wird, tritt der Teufel auf den Plan, um das zu stören und wenn möglich wieder zu zerstören. Damit müssen wir auch heute jederzeit rechnen. Und er hat immer wieder scheinbare Erfolge. Auch wir werden es immer wieder erleben in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, wie der Teufel versucht, unsere Arbeit zu blockieren, zu sabotieren, und wir werden erleben, wie er scheinbare Erfolge erzielt. Aber wir werden gewiss, so wie wir es in der Vergangenheit erlebt haben, auch in der Zukunft immer und immer wieder erleben, dass der Herr eingreift, dass unser allmächtiger himmlischer Vater Wunder tut. Und dass Gott das Herz von Menschen auftut, dass sie fragen, was muss ich tun, dass ich gerettet werde. Deshalb lasst uns dranbleiben im Gebet, im Loben und Danken. Im Vertrauen, dass Gott derselbe ist, der Gott, der Wunder tut und dessen Macht Ketten zerbricht, Ketten gleich welcher Art. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet. Danke, Herr, für diese Predigt und dass wir jetzt gemeinsam das Abendmahl feiern durften. Ich lege dir unsere Gemeinde vor, in der du auch deine Allmacht und deine siegreiche Hand gezeigt hast, wo, wie bei deinem Volk, das du aus den Händen des Pharaos gerettet hast. Schenke weiterhin Schutz und Einmütigkeit. Auch lege ich dir jeden einzelnen Bruder und Schwester vor, ob anwesend oder online zuschauend, ja, stärke und schenke Bewahrung. Vor allem bitte ich dich für uns, für alle Kranken und Schwachen und Mutlosen, um Heilung und Segen. Auch danke ich dir für unser IT-Team, das Woche für Woche ihr Bestes gibt, um so viele Menschen wie nur möglich mit Gottes Wort zu erreichen. Schenke ihnen ganz viel Kraft und vergelte es ihnen. Amen. Wir beten jetzt gemeinsam das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.